Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Preventa Arbeitsschutz Podcasts. Diesmal mit dem Thema Gefahrstoffe im Fokus, sicherer Umgang mit Säuren und Laugen, Schwerpunkt Flusssäure. Ich bin Dr. Ingo Max Leipelt. Vielen Dank, dass Sie mir hier zuhören. Und ich finde es prima, dass Sie sich für das Thema Arbeitsschutz interessieren. Ja, wie bereits erwähnt, heute widmen wir uns einem besonders wichtigen und zugleich heiklen Thema im Bereich Arbeitsschutz, dem sicheren Umgang mit starken Säuren und Laugen, insbesondere der hochgefährlichen Flusssäure. Flusssäure oder auch Fluorwasserstoffsäure ist eine der aggressivsten und gefährlichsten Säuren, die in vielen industriellen Prozessen eingesetzt wird. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften und der potenziell gravierenden gesundheitlichen Risiken erfordert sie spezielle Sicherheitsvorkehrungen und ein hohes Maß an Fachwissen. In dieser Folge werden wir die Eigenschaften von Flusssäure genauer beleuchten, ihre Anwendungen in der Industrie erläutern und vor allem die notwendigen Schutzmaßnahmen und Notfallprozeduren besprechen, die beim Arbeiten mit dieser Substanz unerlässlich sind. Wir werden auf die wichtigsten Aspekte eingehen, die Sie wissen müssen, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Bleiben Sie dran und erfahren Sie alles Wichtige, um den Umgang mit Flusssäure und anderen ätzenden Chemikalien so sicher wie möglich zu gestalten. Die aktuelle Säure-Base-Theorie wurde unabhängig voneinander von zwei Professoren für physikalische Chemie, dem Dänen Johannes Nikolaus Brønsted und dem Engländer Thomas Martin Lowry entwickelt. Da die Arbeiten von Brønsted umfassender waren, wird zumeist sein Name mit diesem Konzept verbunden und in der Chemie redet man dann auch häufig von Brønsted-Säuren oder Brønsted-Basen. Nach dieser Theorie werden Säuren und Basen folgendermaßen definiert. Säuren sind Moleküle oder Ionen, die bei einer Reaktion Protonen an einen Reaktionspartner abgeben. Sie werden daher als Protonenspender oder Protonendonatoren bezeichnet. Basen sind Moleküle, Atome oder Ionen, die bei einer Reaktion Protonen von einem Reaktionspartner aufnehmen. Sie werden daher als Protonenannehmende oder Protonenakzeptoren bezeichnet. Und da sind wir auch schon beim Thema. Säuren und Basen sind sehr reaktionsfreudig. Das ist in der chemischen Industrie oder in der Mikroprozessorenherstellung, wenn es um das Einätzen geht, natürlich hilfreich. Problematisch wird es nur, wenn der Mensch mit diesen Substanzen in Kontakt kommt. Säuren und Laugen verursachen nämlich Verätzungen und Reizungen der Haut und der Schleimhaut. Reizende Stoffe, Sie erkennen sie an dem Ausrufezeichen auf der Verpackung, sind Stoffe und Gemische, die bei der Einwirkung auf die Haut oder auf Schleimhäute reversible, das heißt umkehrbare Hautschädigungen in erster Linie Entzündungsreaktionen verursachen. Ätzende Stoffe, Sie erkennen sie an diesem Ätz-Symbol auf der Verpackung, zerstören lebendiges Gewebe und verursachen zum Beispiel Geschwüre, Blutungen bzw. blutige Verschorfungen. Die Wirkung eines Stoffes ist jedoch nicht nur von seiner chemischen Struktur abhängig. Weitere Einflussgrößen sind der sogenannte Aggregatzustand. Ist die Substanz fest, flüssig oder gasförmig? Wie hoch konzentriert ist die Substanz? Wie kalt oder warm ist sie? Das heißt, welche Temperatur? Wie lange ist die Einwirkdauer? Wie lange ist die einwirkende Menge? Und was ist betroffen? Die Haut, die Schleimhaut? Und ist es feuchtes Gewebe? Ist es trockenes Gewebe? Oder ist es rissig? Gesunde, gepflegte Haut ist unempfindlicher als trockene, rissige Haut. Schleimhäute sind stärker gefährdet als die normale Haut. Was ist der Unterschied zwischen Laugen und Säuren? Laugenverätzungen führen zu einer Verflüssigung der oberen Gewebeschichten, sodass es in der Folge zu einem weiteren Eindringen der Lauge in tiefere Schichten mit einer entsprechenden Gewebezerstörung kommt. Bei Säureverätzungen kommt es zu einer trockenen Schorfbildung. Diese Schorfbildung kann ein tiefgreifendes Eindringen der Säure in das Gewebe verhindern. Dieser Effekt ist allerdings bei konzentrierten Säuren, insbesondere der Flusssäure, von geringer Bedeutung. Während Säuren oft frühzeitig durch ein Brennen warnen, ist das Schmerzempfinden bei der Einwirkung von Laugen häufig verzögert. Eine Einwirkung von Laugen wird daher unter Umständen erst bemerkt, wenn die schädigende Wirkung auf das lebende Gewebe bereits weit fortgeschritten ist. Ja, Wirkung auf die Haut. Der Grad der Hautschädigung reicht je nach Konzentration und Stoff von Rötung über Blasenbildung bis zu tiefgreifenden Erosionen und Nekrosen, sogenannten Gewebezerstörungen. Die Gefahr der Resorption durch die geschädigte Haut ist dann nicht mehr auszuschließen. Wirkung auf die Augen. Die Wirkung von Säuren und Laugen am Auge geht von schmerzhafter Bindehautentzündung bis zu schwerster Hornhautschädigung und völliger Erblindung. Jeder Kontakt einer Säure bzw. einer Lauge mit dem Auge muss einem Augenarzt vorgestellt werden. Ganz wichtig. Bei oraler Aufnahme, also beim Verschlucken, nach dem Verschlucken treten sofort starke Schmerzen auf, vor allem in Speiseröhre und Magen, verbunden mit Schluckbeschwerden, Erbrechen, Kollaps und Blutungen im Magen-Darm-Trakt. Es besteht die Gefahr der Perforation, also der Durchbrechung des Gewebes von Speiseröhre und Magen. Häufig bleiben in der Folge schwere, narbige Verengungen zurück. Wirkung auf die Atemwege. Die Atemwege können durch Reizen und ätzende Gase, Aerosole und Dämpfe geschädigt werden. Ja, wie ist das nun mit der Flusssäure? Flusssäure besteht aus Fluorwasserstoff und Fluorwasserstoff legt bei Zimmertemperatur zunächst als farbloses, stechend riechendes Gas vor, das leichter als Luft ist. Fluorwasserstoff ist eine sehr starke Säure. Sie ist sehr stark wasseranziehend, also hygroskopisch, und dehydratisiert viele Stoffe. Es ist in jedem Verhältnis mit Wasser, dann bildet sich eine ganz heftige Reaktion, und mit vielen organischen Flüssigkeiten mischbar. Daher ist Fluorwasserstoff ein gutes Lösemittel für viele Substanzen. Mit zahlreichen anorganischen Verbindungen bildet er Komplexe. Die wässrigen Lösungen von Fluorwasserstoff werden als Flusssäure oder Fluorwasserstoffsäure bezeichnet. Charakteristisch für Flusssäure ist seine Ätzwirkung. Daher kann Flusssäure ebenso wie Fluorwasserstoff nicht in Glasgefäßen aufbewahrt werden. Fluorwasserstoff, Flusssäure und saure Fluoride wirken immer ätzend. Sie durchdringen rasch die Haut, zerstören tiefere Gewebeschichten und können auch in den Körper aufgenommen werden, also resorbiert werden und durch chemische Bindung an Calcium und Magnesium und Hemmung lebenswichtiger Enzyme zu akut lebensbedrohlichen Stoffwechselstörungen führen, beziehungsweise Störungen der Leber, der Nieren, der Herz- oder der Lungenfunktion. Bei chronischer Aufnahme von stark überhöhten Fluormengen können Schäden im Sinne einer sogenannten Fluorose entstehen. Hierbei kommt es zu Knochenverdichtungen, vor allem im Bereich von Becken, Wirbelsäule und Rippen, mit starken Schmerzen im unteren Wirbelsäulen- und Kreuzbeinbereich. Flusssäure wird vor allem über die Haut, aber auch über den Atemtrakt in den Körper aufgenommen. Auch eine Aufnahme über den Magen-Darm-Trakt ist unter Umständen möglich. Was muss ich tun, wenn ich Umgang mit Flusssäure habe? Was muss der Arbeitgeber dann tun, wenn er einen Betrieb führt, wo mit Flusssäure umgegangen wird? Nun, an erster Stelle steht immer, Erfahrene Hörer wissen das bereits, die sogenannte Gefährdungsbeurteilung. Diese Gefährdungsbeurteilung besteht immer aus folgenden Schritten. Erstens den Stoff ermitteln, zweitens Informationen über den Stoff ermitteln, drittens die Gefährdungen, die von dem Stoff ausgehen, bewerten, viertens Prüfung auf Substitutionsmöglichkeiten, fünftens Festlegung und Durchführung notwendiger Schutzmaßnahmen, sechstens Dokumentation und siebtens Wirksamkeitskontrolle. Meistens empfiehlt sich natürlich, den Punkt 4, Substitutionsprüfung, an erster Stelle zu legen, denn wenn ich den Gefahrstoff durch einen anderen Stoff ersetzen kann, der weitaus weniger gefährlich ist, erspare ich mir die gesamte Gefährdungsbeurteilung. Also praktisch, wenn ich mit Flusssäure umgehe, muss ich unbedingt Flusssäure verwenden oder gibt es vielleicht eine weniger gefährliche Säure, mit der umgegangen werden kann, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Welche Gefährdungen gehen nun von der Flusssäure aus? Ich sagte das bereits zu Beginn, inhalative Gefährdungen und dermale Gefährdungen. Also Gefährdungen in erster Linie der Atemwege und Gefährdungen der Haut. Die inhalative Gefährdung, also die Gefährdung durch Einatmen, wird bestimmt durch die Eigenschaften, durch die verwendete Menge und durch das Freisetzungsvermögen. Dämpfe von Fluorwasserstoff, Flusssäure an Aerosolen sowie Stäube von Hydrogenfluoriden können über die Atemwege aufgenommen werden. Sie können je nach Konzentration und Menge zu schweren Verätzungen der Lunge bis hin zum Tod führen. Je nach Stoff und Konzentration kann die Einwirkung von Fluorwasserstoff, Flusssäure und Hydrogenfluoriden auf die Haut zu Reizungen bis hin zum Tode infolge resorptiver Giftwirkung führen. Welche Schutzmaßnahmen muss ich festlegen? Da Fluorwasserstoff, Flusssäure oder anorganische Fluoride durch Einatmen der Dämpfe, Aerosole oder Stäube und durch Hautkontakt aufgenommen werden, müssen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren die Arbeitsplatzgrenzwerte und die biologischen Grenzwerte eingehalten und der Hautkontakt vermieden werden. Das heißt, die Arbeitsbereiche, in denen die Stoffe verwendet werden, müssen überwacht werden, um das Ausmaß der Exposition zu bestimmen. Welche Schutzmaßnahmen sind erforderlich? Es gilt die mehrfach erwähnte Top-Regel, technische Schutzmaßnahmen vor organisatorischen Schutzmaßnahmen vor persönlichen Schutzmaßnahmen. Welche technischen Schutzmaßnahmen gibt es? Nun, geschlossene Apparaturen, Absaugung an Entstehung oder Austrittsstellen und Belüftung. Welche organisatorischen Schutzmaßnahmen gibt es? Erstellung einer Betriebsanweisung, Unterweisung, Zugangsbeschränkungen, Beschäftigungsbeschränkungen und Verbote, insbesondere wenn Jugendliche, werdende oder stillende Mütter arbeiten. Diese dürfen nämlich mit bestimmten Gefahrstoffen bzw. besonders gefährlichen Tätigkeiten nicht beauftragt werden. Und natürlich bei Instandhaltungsarbeiten in diesen Bereichen daran denken, dass diese Tätigkeiten nur mit schriftlicher Erlaubnis durchgeführt werden dürfen. Was sind personenbezogene Schutzmaßnahmen? Ganz wichtig in diesem Zusammenhang, das Tragen von belastendem Atemschutz und Vollschutzanzügen darf keine ständige Maßnahme sein. Ja, und da sind wir schon bei der persönlichen Schutzausrüstung, nämlich den Atemschutz. Besteht die Gefahr des Einatmens, müssen halt Atemschutzgeräte benutzt werden. Und bei einem Ausbruch von Fluorwasserstoff, also dem gasförmigen Fluorwasserstoff, müssen Gasschutzanzüge getragen werden. Geeignete Atemschutzgeräte sind Pressluftatmer bzw. Isoliergeräte, das heißt Atemschutzgeräte, die von der Umgebungsatmosphäre unabhängig wirken, oder Filtergeräte, die müssen die Filterklasse P3 haben und an der Kennzeichnung kann man erkennen, wogegen die schützen und diese müssen eine gelb-weiße bzw. grau-weiße Kennfarbe haben. Ganz wichtig ist der Augenschutz. Chemikalienschutzbrillen sind bei allen Tätigkeiten zu tragen, beziehungsweise Vollmasken und Schutzhauben, Schutzschirme und Visiere bieten nur einen begrenzten Schutz, da der Gefahrstoff durch den Randbereich in den schützenden Bereich gelangen kann. Und ganz wichtig, wir haben gesehen, Flussäure ist aggressiv. Bei der Materialwahl ist darauf zu achten, dass das Material nicht durch Flussäure angegriffen wird, sondern Flussäure beständig ist. Für den begrenzten, ganz wichtig, zeitlich begrenzten Mehrfacheinsatz können auch Chemikalienschutzanzüge benutzt werden. Die müssen dem Typ 3 entsprechen, flüssigkeitsdichte Schutzkleidung. Und zuletzt der Hand- und der Hautschutz. Die Schutz der Haut gegenüber Flussäure ist ausschließlich mit geeigneten Chemikalienschutzhandschuhen sicherzustellen und diese müssen im Hand- und Hautschutzplan für den jeweiligen Einsatzzweck aufgelistet sein. Ja, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann wieder um dieses Thema und dann geht es um die Notfallprävention und die Maßnahmen zur Ersten Hilfe beziehungsweise um die Rettungskette bei Unfällen. Sämtliche relevante Informationen habe ich wie immer in den Shownotes hinterlegt. Denken Sie daran, dass der Schutz Ihrer Gesundheit und Sicherheit oberste Priorität hat. Stellen Sie sicher, dass Sie stets die richtige Schutzausrüstung tragen, die Sicherheitsrichtlinien einhalten und sich regelmäßig weiterbilden. Nur so können Unfälle vermieden und die Risiken im Umgang mit gefährlichen Chemikalien minimiert werden. Vielen Dank, dass Sie uns heute hier eingeschaltet haben. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Informationen und praktische Tipps mitnehmen konnten. Bleiben Sie sicher und wachsam und vergessen Sie nicht, auch bei zukünftigen Aufgaben stets die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie sicher, bleiben Sie zuversichtlich. Ihr Dr. Ingo Max Leipelt.